Ja, nochmal herzlich willkommen zu unserer Bibelstunde. Zu Beginn unserer Bibelstunde wollte ich gerade dieses Bild mal rumgehen lassen. Jeder kann das auf sich einwirken lassen. Das ist mein Sohn vor etlichen Jahren. Da war er noch jung und knusprig. Jetzt ist er auch noch jung und knusprig. Da hat er ein Photovoltaik-Element und misst die Lichtenergie auf dem Grünstadter Berg. Der war damals interessiert an diesen Kosmos-Experimentierkästen. Also wenn es irgendjemand mal bekannt hat, das war ja mal so ein Highlight früher, so Kosmos, Chemie, Physik, so, ja, sagen wir mal, alles, wo man mit was erforschen konnte. Und mein Sohn hat sich gerade auf den Strom und auf die Energie konzentriert. Also wir waren da, das war gerade zu der jetzigen Zeit, so Zuckerrübenernte. Also hier in unserer Gegend werden ja viel Zuckerrüben geerntet. Und da standen dann auch etliche Haufen an Zuckerrüben auf dem Feld. Und wir hatten einen Spaziergang auf dem Berg gemacht. Und er hat dann seinen neuen Kosmos-Experimentierkasten ausprobiert. Also es ging da halt eben um Stromgewinnung aus Licht. Und das bringt uns auf das Thema von heute, da geht es zum Teil um die Naturwissenschaft. Also das ist jetzt so ein kleiner Forscher. Das kommt bei anderen vielleicht auch, wenn die Kinder größer sind, da wird dann geforscht und experimentiert. Das geht ja schon ganz früh los, man bohrt sich in der Nase und merkt, wie tief man kommt. Und später ist es dann halt eben ganz andere Sachen, die ausprobiert werden, wie stark sind die Eltern. Kommt ja später dann noch, aber erstmal, was hält mein Spielzeug aus? Ich turne drauf rum. Also der Mensch ist immer an sich ein neugieriges Wesen. Er will lernen, er will Erfahrungen sammeln und er orientiert sich halt an irgendetwas. Also er sucht halt nach bestimmten Vorbildern. Das können zum Beispiel die Eltern oder die Geschwister sein. Die Großeltern sind oftmals ein Vorbild näherer Erfahrung. Können aber auch die Nachbarn sein, die Freunde und Lehrer. Und einer der größten Lehrer ist ja bekanntlich in der Bibel Jesus Christus. Und Gott selber durch sein Wort. Ja, und wenn wir in das Buch, was wir jetzt heute reingucken, werden wir feststellen, da hat sich jemand Gedanken gemacht, was er so alles erlebt hat, was er alles erforscht hat und was zum Schluss, wie sagt man so auf gut Deutsch, unterm Strich bei rausgekommen ist. Also was hat er damit erreicht? Deshalb also auch dieses Bild. Also mein Sohn hat jetzt mal die Sonne analysiert. Da war ja im Herbst mal so viel Sonne und hat dann geguckt, aha, so viel Strom kommt da raus. Das war für ihn eine Erkenntnis. Also Herbstsonne ist nicht so wie Sommersonne. Nächstes Jahr hat er es dann nochmal in der Sonne probiert, hätte er es fast zu lange drin gehabt, dann wäre das gute Ding kaputt gegangen. Also er hat immer mal wieder experimentiert. Ja, wir beginnen heute mit einem neuen Buch. Immer spannend, mal was Neues. Und zwar mit dem Buch des Predigers Salomo. Das ist nach den Sprüchen das Folgebuch. Ich werde dazu einleitende oder einführende Worte machen. Das mache ich gern. Also bevor ich ein neues Kapitel anfange, eine Kurzeinführung, dass man halt eben versteht, worum es da geht, was da inhaltlich so gemeint ist. Und werde dann ausschließlich nur noch auf die ersten drei Verse zu sprechen kommen. Alles Weitere kommt dann in den Folgebibelstunden, weil das ist eigentlich dann schon genug Programm.
Die ersten drei Verse?
Ja. Wir machen im Endeffekt jetzt erst eine Einführung über das gesamte Lehrbuch oder Buch der Prediger Salomo. Und da komme ich gleich mal auf die Gliederung des Buches zu sprechen. Das Buch hat bestimmte Abschnitte. Die sind nicht unbedingt damit zu vergleichen, dass man sagt, Kapitel für Kapitel ist ein Abschnitt, sondern es ist wirklich so, dass es halt bestimmte Verse sind, die ein bestimmtes Thema behandeln. Wir haben zum Beispiel im ersten Kapitel im Vers 1 bis Vers 11 die Nichtigkeit allen menschlichen Lebens. Also 1 bis 11, da geht es um die Nichtigkeit allen menschlichen Lebens. Kapitel 1, die Verse 12 bis 18, Da geht es um das vergebliche Suchen nach Weisheit und Erkenntnis. Das vergebliche Suchen nach Weisheit und Erkenntnis. Dann kommen wir zum zweiten Kapitel. Das fängt an vom Vers 1 bis zum Vers 23 mit der Vergeblichkeit menschlichen Mühens in Vergnügen, Arbeit und Weisheit. Also Vergeblichkeit menschlichen Mühens. Also der Mensch müht sich vergeblich in Vergnügen, Arbeit und Weisheit. Kapitel 2, die Verse 24 bis 26, das ist der Weg des Gottvertrauens. Also wie vertraue ich Gott, wie finde ich da einen Weg dazu hin? Kapitel 3, Vers 1 bis 22, Gottes Wirken und das Geschick des Menschen. Aha, wird auch interessant. Gottes Wirken und das Geschick des Menschen. Kapitel 4, Vers 1 bis 16, der Mensch im Existenzkampf. Kapitel 4, Vers 17 bis Kapitel 5, Vers 6, der Weg wahrer Gottesfurcht. Kapitel 5, Vers 7 bis Kapitel 6, Vers 9, die Nichtigkeit des Reichtums. Kapitel 6, Vers 10 bis Kapitel 8, Vers 1, Chancen und Grenzen der Weisheit. Kapitel 8, Vers 2 bis Kapitel bis 17, also Kapitel 8, Vers 2 bis 17, die Frage nach Macht und Gerechtigkeit in der Welt. Kapitel 9, Vers 1 bis 12, Leben angesichts des Todesschicksals. Kapitel 9, Vers 13 bis Kapitel 10, Vers 20, Weisheit und Torheit. Kapitel 11, Vers 1 bis Kapitel 12, Vers 8. Kapitel 11, Vers 1 bis Kapitel 12, Vers 8. Leben angesichts des kommenden Alters. Und Kapitel 12, Vers 9 bis Vers 14. Schlussmahnung zur wahren Gottesfurcht. Also ich dröse es nochmal auf, ohne die Zahlen. Nichtigkeit allen menschlichen Lebens. Vergebliches Suchen nach Weisheit und Erkenntnis. Vergeblichkeit menschlichen Mühens in Vergnügen, Arbeit und Weisheit. Also menschliches Mühen zum Beispiel auch in der Arbeit. Vergeblichkeit. Der Weg des Gottvertrauens. Gottes Wirken und das Geschick des Menschen. Der Mensch im Existenzkampf. Der Weg wahrer Gottesfurcht. Die Nichtigkeit des Reichtums, Chancen und Grenzen der Weisheit, die Frage nach Macht und Gerechtigkeit in der Welt, Leben angesichts des Todesschicksals, Weisheit und Torheit, Leben angesichts des kommenden Alters, Schlussmahnung zur wahren Gottesfurcht. Also wenn man diese ganzen Themen behandelt oder bespricht oder diese Überschriften liest, es geht im Endeffekt fast um alle Bereiche des Lebens, aus dem Leben oder aus dem Menschen heraus. Also wie kommt der Mensch weiter mit diesen Fragen? Ja, Verfasser und Inhalt, immer eine große Frage, bei manchen Büchern nicht so 100% klar. Also der Verfasser des Buches Prediger stellt zu Anfang in Kapitel 1, Vers 1 seinen Inhalt vor als Worte des Predigers. Das hebräische Wort für Prediger, also Kohelet, bezeichnet jemand, der zur versammelten Volksgemeinde spricht. Wie zum Beispiel ein Lehrer, Prediger oder Leiter einer Versammlung oder Gemeinde. Am Ende des Buches wird dann ausdrücklich betont in Kapitel 12, Vers 9 bis 11, dass er als Weiser das Volk in lehrhafter Verkündigung unterwiesen hat. Der Autor bezeichnet sich als Sohn Davids, Kapitel 1, Vers 1. Des Königs zu Jerusalem, Kapitel 1, Vers 1. Und als König über Israel zu Jerusalem, Kapitel 1, Vers 12. Darüber hinaus berichtet er in dem Abschnitt, in dem er von sich selbst spricht, in Kapitel 1, 12 und in Kapitel 2, Vers 26, dass er weiser sei als alle, die vor ihm gewesen sind, zu Jerusalem. Kapitel 1, Vers 16. Dass er große Dinge getan hat. Kapitel 2, 4 bis 6. Dass er zahlreiche Diener habe. Kapitel 2, Vers 7. Unvergleichlich große Schaf- und Rinderherden. Kapitel 2, Vers 7. Gewaltige Reichtümer. Kapitel 8, 2, Vers 8. Und einen großen Haaren. Kapitel 2, Vers 8. Er nahm also für sich in Anspruch, größer als alle zu sein, die jemals vor ihm in Jerusalem gelebt hatten. Kapitel 2, Vers 9. Diese Aussagen haben viele jüdische und auch christliche Ausleger dazu veranlasst, Salomo als Autor anzunehmen, obwohl sein Name nirgends im Buch ausdrücklich genannt wird. Also nirgendwo findet man ausdrücklich jetzt den Namen Salomo. Nach jüdischer Überlieferung, die dann auch von der Christenheit übernommen wurde, gilt Salomo definitiv der König Israels als der Verfasser. Die Aussagen in Kapitel 1, Vers 1 sowie viele inhaltliche Bezüge in den einzelnen Sprüchen legen den Schluss nahe, dass die Aussagen auf Salomo zurückgehen. Also das, was ich vorher erwähnt habe, da kommen eigentlich wenige in Frage, die einen großen Harem haben, riesige Rinderherden, einen immensen Reichtum. Das subsumiert halt eben eine entsprechende Qualität des Königs. Die Aussagen in Kapitel 1, Vers 1 sowie viele inhaltliche Bezüge in den einzelnen Sprüchen legen den Schluss nahe, dass die Aussagen auf Salomo zurückgehen. Doch in der Auslegung ist die salomonische Verfasserschaft umstritten. Also es gab viele Theologen, die immer wieder das Wenn und Für und Aber in diesen Aussagen hin und her gewogen haben und sich nie ganz 100% sicher waren, ist es jetzt Salomo? Also es wurde bei diesem Predigerbuch immer noch irgendjemand anders herbeizitiert, obwohl die Aussagen an sich eigentlich sehr deutlich auf Salomo hindeuten. Also Harem, Macht, Reichtum, Weisheit. Wesentliche Argumente sind dabei die Sprache des hebräischen Grundtextes und manche inhaltliche Bezüge, die beide in eine Zeit etwa nach der babylonischen Gefangenschaft verweisen. Also wir kommen auch zeitmäßig dem Salomo näher. Wenn man beide Seiten bedenkt und dabei auch berücksichtigt, dass der Schluss in Kapitel 12, Vers 9 folgende wohl jemand stammt, der über den Prediger spricht, könnte man zu folgender Lösung kommen. Also Kapitel 12, Vers 9, da geht es dann zum Schluss über den, der über den Prediger spricht. Die vorliegenden Aussagen gehen auf Salomo zurück. Sie wurden von den Weisheitslehrern in Israel aufbewahrt. Also die Aussagen wurden festgehalten. Ein späterer Verfasser, also später hat irgendjemand dieses Buch des Predigers Salomo verfasst, hat sie dann zusammengestellt und als Buch herausgegeben. Also Salomo hat diese Aussagen irgendwann getroffen, jemand hat sie aufgeschrieben, hat daraus irgendwann später ein Buch gemacht. Inzwischen hatte ja auch die Geschichte Israels und seiner Nachbarvölker die Wahrheit seines Inhalts vielfach bestätigt. Also die Geschichte Israels kam ja auch da in diesen Weisheiten zutage. Ziel des Buches ist es, allen Menschen die Nichtigkeit und Vergänglichkeit ihres Lebens vor Augen zu führen. Das ist das Ziel des Buches. Allen Menschen die Nichtigkeit und Vergänglichkeit ihres Lebens vor Augen zu führen. Also, nochmal von vorn. Nichtigkeit allen menschlichen Lebens. Vergebliche Suche nach Weisheit und Erkenntnis. Vergeblichkeit menschlichen Mühens in Vergnügen, Arbeit und Weisheit. Der Weg des Gottvertrauens, Gottes Wirken und das Geschick des Menschen, der Mensch im Existenzkampf, der Weg wahrer Gottesfurcht, Nichtigkeit des Reichtums, Chancen und Grenzen der Weisheit, die Frage nach Macht und Gerechtigkeit in der Welt, Leben angesichts des Todesschicksals, Weisheit und Torheit, Leben angesichts des kommenden Alters. das sind alles Sachen, die darauf hindeuten, dass das Ziel des Buches es ist, allen Menschen die Nichtigkeit und Vergänglichkeit ihres Lebens vor Augen zu führen. Das soll sie aber nicht in Resignation, also Verzweiflung und Lebenspessimismus bringen, sondern gerade zur wahren Gottesfurcht anleiten. Also es ist im Endeffekt auch eine Mahnung, mehr auf Gott zu hören. Dass sie auf seine Botschaft hören, nach seinen Linien ihr Leben gestalten und dankbar seine Gaben genießen. Darin besteht die wahre Lebensweisheit. Ein dankbarer Genuss. Vor allem angesichts des unentrinnbaren Todesschicksals gilt es, weise zu werden. Das steht auch mehrfach in der Bibel drin. Eine Hoffnung über den Tod hinaus kennt der Prediger, der das damals geschrieben hat, allerdings nur unbestimmt. Also der hat sich nicht so unbedingt da in diesem Predigerbuch auf so eine bestimmte Hoffnung festgelegt. So unbestimmt kam es zu Tage, da ist eine Hoffnung da, konnte aber nicht genau verifiziert werden. Was er predigt, sind nicht eigene Gedanken und Worte, sondern sie stammen von dem einen Hirten. Das kommt aus Kapitel 12, Vers 11 hervor. Dem einen Hirten. Kapitel 12, Vers 11. Das heißt, von Gott selber. Wenn wir heute das Buch lesen, wissen wir, dass nicht nur die alttestamentlichen Propheten auf den einen wahren Hirten hingewiesen haben, der es kommen soll. Das waren zum Beispiel der Jeremia, der hat in Kapitel 31, Vers 10 auf diesen Hirten hingewiesen, Hesekiel in Kapitel 34, Vers 23, sondern dass in Jesus der gute Hirte gekommen ist. Nach Johannes, Kapitel 10, Vers 11, ist uns durch sein Leben, also das Leben von Jesus Christus, Sterben und Auferstehen, Leben im Überfluss gegeben. Seitdem sind wir nicht mehr in Ungewissheit über Gottes Werk, sondern sein Heilswerk in Christus wird uns verkündigt. Wer sich von dem Prediger die Nichtigkeit und das Elend seines Lebens zeigen lässt, der kann dann auch mit Paulus in den Dank über das Heil in Jesus Christus einstimmen. Und dazu lesen wir Römer Kapitel 7, die Verse 24 und 25. Wer zuerst hat, darf anfangen. Römer 7, 24 und 25.
Ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem todverfallenen Leibe? Dank sei Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. So diene ich nun mit dem Gemüt dem Gesetz Gottes, aber mit dem Fleisch dem Gesetz der Sünde.
Das Buch Prediger ist außerdem die dramatische Autobiografie von der Zeit Salomos, als er sehr weit weg von Gott lebte. Also ich wiederhole es nochmal, das Buch Prediger ist die dramatische Autobiografie von Salomo von der Zeit, als er sehr weit weg von Gott lebte. Sehr weit weg. Es zeigt uns, wie absurd der Versuch ist, ohne Gott glücklich zu sein. Da gibt es so einige Beispiele, wie der Salomo versucht hat, auch das zu erreichen. Salomo war ja der damals weiseste Mensch, also unbeschritten, in der Bibel unbestritten. Denn er besaß eine von Gott gegebene Weisheit. Also er war der weiseste Mensch, weil von Gott hat er die Weisheit bekommen. Also weiser kann kein Mensch werden. Dennoch ließ er keine Mühe und kein Vergnügen aus, der Salomo, das die Menschen damals kannten. Er hat sich in alles reingestürzt. Zum Schluss musste Salomo erkennen, dass alles eitel ist. Das Wort Eitelkeit bedeutet so viel wie Leere oder Sinnlosigkeit. Also wenn jemand eitel ist, füllt es nichts. Also es bringt keinen Sinn. Es tut ihn vielleicht irgendwo hinstellen, aber es führt ihn nicht irgendwo hin. Also es befriedigt ihn nicht. Es bringt ihm keinen Sinn, keinen Inhalt. Salomo stellt fest, auf diese Art kann man in seinem Leben niemals Zufriedenheit erlangen mit der Eitelkeit. Das Buch beginnt mit der Nennung des grundsätzlichen Problems. Es legt dar, dass alles eitel oder nichtig ist. Das Wort Hebel, das ist im Hebräischen ein Wort, das hier mit eitel übersetzt wird, bedeutet sonst Hauch, Wind oder Dampf. Dazu lesen wir Jesaja 57, Vers 13. Wer es zuerst hat, darf anfangen. 57, Jesaja 57, Vers 13.
Wenn du um Hilfe schreist, sollen dich deine Götzenhaufen retten. Aber ein Wind wird sie allesamt entführen, ein Hauch sie hinwegnehmen. Wer aber bei mir seine Zuflucht sucht, wird das Land erben und meinen heiligen Berg in Besitz nehmen.
Ja, also das sind Vers 13, Wind und Hauch. Also das sind so ähnlich wie dieses Wort eitel. Im Buch. Im Grund ja, heiße Luft. Genau.
Vom Winde verweht.
Prima, vom Winde verweht. Ja, da können wir ja mal rumfragen. Was gibt es denn da noch für Gedanken dazu? Zur Eitelkeit. Kennt jemand, der besonders eitel war? Was hat denn die Person gemacht?
Das Wort eitel bedeutet ja heute im Sprachgebrauch was ganz anderes, als wir jetzt in der Bibel gelesen haben. Mhm. Eitel eingebildet und
ja, stolz aufgeblasen.
Eher positiv, naja, was heißt positiv? Aber eben hier in dem bedeutet es ja diese Nichtigkeit oder dieses Sinnlose, wie du gesagt hast. Mhm. Also wenn du uns fragst, wenn man jemanden kennt, der eitel ist, manche ist es biblisch oder manche ist es...
Ja, Marianne, auch im Leben, wenn eins eitel ist, ist es genauso sinnlos. Auf was bildet sich was ein?
Ja, aber...
Auf seine Schönheit hat nicht selbst gemacht.
Ja,
die
also was.
Die hält nicht an die Schönheit, ne? Also ja. Das ist vergänglich.
Also das ist... Ja, aber nur ein Christ weiß doch, oder? Ich meine, wenn
wahrscheinlich ist da...
Gottes Geist hat, kann man dann erkennen, dass das eben kein Werk hat, ne?
Ich muss da ein Beispiel vorgehen, dass ich das jetzt...
Ist mein
Schuld. Wenn jemand eitel ist, was macht er? Legt nicht drauf, dass er, ob das jetzt äußere, das, auf das Äußere oder Wissen, er will bei Menschen ankommen.
Mhm. Genau. Im Prinzip bildest du dir was ein auf was ja. Vergänglich ist.
Genau. Oder
ja. Was ist das Problem?
Also von dem her ist vielleicht auch der Zusammenhang zwischen dem alten Wort und wie man es heute gebraucht. Aber das ist halt eine alte Übersetzung, Eitelkeit, bei mir steht Nichtigkeit, Sinnlosigkeit, ne, können wir es übersetzen, Windhauch.
Was ist das Problem eines eitlen Menschen? Kommen wir mal auf das Problem des Alten, der hat ja auch ein Problem.
Ich denke, das Jesaja war eine gute Stelle, ne, mit den Götzen. Mhm. Ein eitler Mensch macht sich wahrscheinlich selber oder irgendwas anderes zum Götzen. Mhm.
Er stellt seine eigene Sichtweise über die anderen. Also erhöht sein Wissen und seinen Intellekt über den anderen und dadurch sieht er den anderen nicht mehr. Das Hauptproblem, das wird jetzt nicht so dezidiert jetzt in den Predigen gebracht, ist, dass er den Nächsten nicht mehr erkennt. In der Bibel selber, im Alten Testament, wird diese Nächstenliebe auch schon mal im 5. Mose gebraucht. Das Problem ist, dass die Eitelkeit das verwehrt. Sie ist wie ein Schleier oder wie ein Hauch. Also sie verblendet oder wie eine Verblendung. Es gab ja mal so einen Roman, jetzt, der kam vor kurzem raus, Verblendung. Also die Eitelkeit an sich blendet den Menschen, sie nimmt ihm die Sicht auf den Nächsten und sie hält ihn künstlich hoch. Und die Eitelkeit wird auch als innerer Götze bezeichnet. Also das, was das goldene Kalb darstellt nach außen hin, das ist das goldene Kalb nach innen. Also wenn ich mich selber halt eben über die anderen stelle, dann erhöhe ich mich auf eine unnatürliche Weise, die Gott nicht haben will. Er will ja nicht, dass wir erhöht werden. Und das ist ein Hauptproblem dieser Eitelkeit und darum ist diese Eitelkeit nichtig.
Ja, Gott gegenüber, ne?
Ja.
Ich bin mich wichtiger, als ich bin. Und da geht es ja eigentlich eher um Sinnlosigkeit eines Lebens ohne Gott. Ne? Mhm. Wenn ich so stolz bin, so ohne ihn versuchen will.
Im Buch Prediger werden verschiedene Ausdrücke im gleichen Sinn wie Hebel gebraucht, zum Beispiel Haschen nach Wind und keinen Gewinn. Somit bezeichnet dieses Wort alles, was inhaltslos und ohne wirklichen Wert ist. Also es schafft keinen Wert. Wenn jemand in sich eitel ist, er erhebt sich, es geschieht dadurch nichts, weder für die anderen um ihn herum noch für ihn selber. Also er sieht nur sich. Es gab mal so ein berühmtes Buch, das war der Struwwelpeter. Das ist das typische Beispiel der Eitelkeit, obwohl ein bisschen schwierig zu übersetzen, aber ich finde so diese Geschichte vom Hans Guck in die Luft. Der hat immer hochgeguckt, der war in sich gekehrt, introvertiert. Vielleicht hat er sich mit sich selber beschäftigt, hat die Umwelt nicht mehr gesehen und zum Schluss ist dieser arme Hans Guck in die Luft ersoffen, weil er halt das Ufer nicht mehr gesehen hat und mit einem Schritt war er dann in der Flut gelegen. Das war mal so vom E.T.A. Hoffmann, so ein Buch vom Struwwelpeter. Während Gott Hiob einem gottesfürchtigen Menschen zeigte, dass er in den Augen Gottes ein Sünder sei, offenbart Gott in diesem Buch des Predigers Salomo dem Weisesten aller Menschen, dass er ein Narr ist. Hier erkennen wir, dass wir, wenn wir nicht in Jesus Christus wiedergeboren sind, trotz aller Weisheit, trotz aller Versuche, intellektuell zu sein, in den Augen Gottes nur Narren sind. Das ist möglicherweise für den einen oder anderen schwer zu akzeptieren. Besonders für einen Menschen, der immer wieder seinen Intelligenzquotienten, sein IQ, betont und der so viel Wissen und Informationen wie nur möglich gesammelt hat. Da gibt es ja Leute, die sind so intellektuell, die müssen gar nicht mit anderen reden. Berühmt sind die Talkshows. Da reden manchmal nur einzelne Personen, die wissen über alles Bescheid. Im Buch des Predigers lernen wir, dass wir ohne Christus nicht glücklich werden können. Selbst wenn uns die ganze Welt gehören würde. Und wenn wir alle Dinge besitzen, von denen die Menschen glauben, sie würden ihre Herzen glücklich und zufrieden machen. Gibt es dieses berühmte Beispiel, wo der Teufel den Jesus in der Wüste verführen will. Er bietet ihm alles an. Er zeigt ihm vom Berg aus, ich schenke dir die Welt. Und Jesus hat gesagt, du sollst Gott dienen. Du sollst Gott über alles stellen. Diese Dinge dieser Welt können das menschliche Herz niemals wirklich zufriedenstellen. Das kennt man ja, reiche Leute, die nie genug haben. Also gestern war eine Sendung im Fernsehen, da hat einer sich eine Wand für 90.000 Euro verputzen lassen mit Purpur und mit Goldblattornamenten. Haben sie im Fernsehen gesagt, da habe ich zu meiner Frau gesagt, das ist Frevel. Also das kriege ich im Baumarkt billiger. Und wozu? Der hat gesagt, er muss das machen, weil er für Firmen Events macht. Da kommen die Firmen und das muss dann besonders vornehm aussehen. Aber ich denke mir, wenn die ihr kaltes Buffet haben mit den Häppchen und essen die, gucken die nicht ständig an die Purpurwand mit dem Gold, Blattgold. Also ich habe gesagt, also das ist wirklich Frevel. Also da für 90.000 Euro, da kriegen manche schon ein Haus. Das Herz wurde nicht für diese Dinge, sondern für etwas ganz anderes geschaffen. Also unser Herz hat Gott für etwas anderes geschaffen. Später, also nach dem Prediger, kommt dann das Buch Hohelied Salomos. Da sehen wir, dass selbst wenn wir uns von der Welt abwenden und alle unsere Liebe auf Christus richten, wir den unschätzbaren Wert der Liebe Gottes zu uns Menschen niemals wirklich begreifen können. Also es geht auch darum, es gibt auch irgendwo ein Ende des Wissens und der Weisheit. Da muss ich das halt hinnehmen, dass es Gottes Liebe ist. Denn auch diese Wirklichkeit ist viel zu groß für unser kleines menschliches Herz. Das Schlüsselwort im Buch des Predigers heißt Eitelkeit. Denn es kommt hier allein im Predigerbuch 37 Mal vor, Eitelkeit. Der Schlüsselsatz lautet, unter der Sonne. Denn er kommt hier im Buch der Prediger 29 Mal vor. Ein weiterer Satz, der ständig wiederholt wird, ist, sagte ich in meinem Herzen. Mit anderen Worten, dieses Buch drückt die Gedanken des menschlichen Herzens aus. Es sind also Schlussfolgerungen, zu denen die Menschen durch ihre eigene Intelligenz und durch ihre eigenen Erfahrungen gekommen sind. Also hier in der Bio-Festplatte. Aber selbst wenn Salomos Forderungen nicht vom Heiligen Geist inspiriert worden sind, weil da könnte man jetzt schlussfolgern, das kommt ja nicht von Gott, das hat er sich ja selber irgendwo aus den eigenen Fingern gesogen, so ist es dennoch die Heilige Schrift, die davon erzählt, und die Heilige Schrift ist vom Geist Gottes inspiriert. Und das macht uns dann deutlich, warum der Prediger sagt, sagte ich in meinem Herzen unter der Sonne und Eitelkeit. Wir wollen aber kein Missverständnis über die Inspiration der Heiligen Schrift aufkommen lassen, denn wir halten daran fest, dass die Bibel von Gott inspiriert worden ist. Dazu hatte Petrus in 2. Petrus 1, Vers 21 gesagt, denn es ist noch nie eine Weissagung aus menschlichem Willen hervorgebracht worden, sondern getrieben von dem Heiligen Geist haben Menschen im Namen Gottes geredet. Also, auch wenn jetzt da über den eigenen Geist gesprochen wird. Die Inspiration ist die Garantie für die Genauigkeit der Worte der Heiligen Schrift. Das war auch so eine Sache, die haben die bei diesem Buch der Prediger immer wieder angezweifelt. Ist es jetzt wirklich von Gott? Der spricht ja nur von sich, von seinem Problem, Eitelkeit und Unglück, und es geht alles den Bach runter. Und hier wird klargestellt über 2. Petrus 1, Vers 21, dass alle Worte in der Bibel Gottes Inspiration sind. Also da können wir auch das nicht so ganz begreifen, aber wir dürfen es so nehmen als Geschenk. Gibt es dazu Fragen oder Anregungen?
Ja, ich denke, also diese Phrase immer wieder, ne, ich sprach zu mir in meinem Herzen, das sind eigentlich viele Dinge drin, die den geistigen Kampf betreffen. Ne? Das sind so die Gedanken, die wir zulassen in unserem Herzen oder die wir halt nicht zulassen. Ich denke, da kann man ganz viel lernen. Weil der Kampf spielt sich ja meistens da oben ab. Ne? Was wenn man so, um das Wort zu verwenden, wenn man so eigene Gedanken oder Materialismus oder was immer zulassen. Und das mich selbst zu wichtig nehmen. Und bin ich eigentlich schon auf dem falschen Dampfer.
Also ich habe die Hoffnung in dem Buch der Prediger, dass der Salomo irgendwo sich immer wieder auseinandergesetzt hat mit seiner Nichtigkeit des Seins und eigentlich den Grenzen, die Gott ihm stellt. Darum denke ich einfach, die Inspiration ist aus dem, was der Günther jetzt gesagt hat, ich sage das in meinem Herzen, immer wieder ein Abgleich. Denn der Mensch sucht ja sein Ebenbild. Und das ist der Schöpfer. Wo kann er sonst irgendwo einen Abgleich machen? Ich stehe hier. Also die Erkenntnis kann er im Endeffekt nur gewinnen, wenn er irgendwo einen Vergleich macht dazu, was bietet Gott und was habe ich. Und darum denke ich, dass das halt in meinen Augen das Predigerbuch zu der Bibel dazugehört, nicht unbedingt jetzt aus irgendwelchen heraus entstanden ist. Gibt es dazu noch Fragen oder Anregungen?
Also ich finde, dass es gut beschreibt, wenn ein Mensch sich wirklich ernsthaft Gedanken macht und Gott sucht, aber ihm nicht klar ist, dass er Gott sucht. Also wenn er nach dem Sinn des Lebens und wenn er so eben diese Gedanken im Herzen hat, das finde ich eben so toll. Ich habe mir wirklich gedacht, im Prinzip können wir das so vorlesen, jemand, der auf der Suche ist. Das sind so Gedanken, die doch viele Menschen beschäftigen. Ne? Was macht das alles für einen Sinn? Ich fand das
hochartig. Guter Gedanke. Das ist zum Beispiel ein Einstieg von einem, der auf der Suche ist.
Also ich kann mich damit voll identifizieren, als ich auf der Suche war.
Man kann auch so denken, ne?
Immer wieder hat man sich irgendwelche Sachen geholt als Ersatzbefriedigung. Aber das war von kurzer Dauer und dann hat man wieder gesucht, das ist doch nicht das. Und die Unzufriedenheit war noch immer da. Und dann wieder das nächste, vielleicht ist es doch das. Und
doch nicht zu Gott getrieben, diese Sinnlosigkeit des Lebens ohne Gott. Und der Salomon war ja einer, wo er so eine Zeit hatte, wo er einfach fern war von Gott und gedacht hat, jetzt probiere ich mal alles aus, was die Welt zu bieten hat. Ja, der war halt in der Lage, sich alles genehmigen zu können, egal was er wollte.
Aber das muss nicht unbedingt bewusst sein. Man lebt und versucht, irgendetwas zu finden, was einen wirklich zufriedenstellt oder glücklich macht. Ja. Das muss jetzt nicht unbedingt, ich koste alles aus. Nee, weil ich weiß, ich war auf der Suche, ich habe alles Mögliche ausprobiert, aber war nichts. Bis ich das Richtige gefunden habe. Gott sei Dank. Ja.
Der hatte ja alle Kohle der Welt, alle Macht, ne, in dem Sinn.
Ja.
Der konnte halt wirklich machen und sagen, okay, ich probiere es mit Forschen und intellektuellen Errungenschaften und hunderten Frauen und sonst irgendwas. Und am Ende sagt er immer, es ist eigentlich ein Haschen nach Wind oder absolute Frustration eines Lebens ohne Gott selbst, wenn du alles andere hast. Ja. Und am Ende sagt er ja im Prinzip auch, ne? Was bleibt, fürchte Gott, ne? Das ist gut.
Also ich habe am Anfang dieses Bild mal gezeigt. Wir waren zusammen, mein Sohn und ich, auf dem Grünstädter Berg. Er hat mit der Photovoltaik-Element hat er den Strom gemessen. Und es hat so eine gewisse Zeit gedauert. Irgendwann ist ja mal so das Experimentieren rum. Da hat er mich umarmt und hat gesagt, Papa, ich hab dich lieb. Das ist viel besser. Dann habe ich gesagt, Jesus hat dich noch lieber. Das ist noch besser. Soweit zum Erforschen. Das ist nur so als Beispiel, dafür hatte ich das mitgenommen. Fand ich so schön, das Bild, das habe ich mir aufgehoben. Ja, da kommen wir jetzt zu den ersten drei Versen. In Kapitel 1, Abvers 1. Das sind die Reden des Predigers, des Sohnes Davids, des Königs zu Jerusalem. In diesem einleitenden Abschnitt stellt sich der Verfasser vor, Vers 1. Dann formuliert er seine These in Vers 2 und schließlich liefert er für diese Ansicht eine allgemeine Begründung von Vers 3 bis Vers 11. Ich denke, dass diese Beschreibung nur auf Salomo zutrifft. David hatte zwar noch mehr Söhne, aber Salomo war der einzige, der König in Jerusalem war. Und hier ist er nun ein Philosoph, denn wir wissen ja, dass er die Gabe der Weisheit hatte. Aber ich meine, dass die Weisheit, die Gott Salomo gegeben hat, ein bisschen anders war, als wir es uns heute vorstellen. Wir denken, er hätte geistliche Einsichten bekommen. Doch in der Heiligen Schrift steht nicht einmal, dass er darum gebeten hatte. Sein Gebet war in 1. Könige 3, Vers 9. So wolltest du deinem Knecht ein gehorsames Herz geben, damit er dein Volk richten könne und verstehen, was gut und böse ist. Denn wer vermag dies, dein mächtiges Volk zu richten? Also offensichtlich hat Gott ihm gegeben, worum er gebeten hat, der Salomo, nämlich Weisheit in der Regierung des Volkes. Er handelte weise in der Volkswirtschaft, Penunse, Geld, Moos, und hat ohne Frage eine herausragende Arbeit geleistet, während er das Volk regierte. Er hat ein Zeitalter des Friedens geschaffen. Andere Völker der Erde reisten zu ihm, von überall her sind die gekommen, um diese Weisheit Salomos zu studieren, also diese Richterweisheit, und zu erleben. Durch den Tempel und durch den Altar, den er errichten ließ und an dem er Opfer für die Sünder brachte, gab er ein Zeugnis für Gott. Das waren einige der Dinge, welche auch die Königin von Saba kennenlernte, als sie vom anderen Ende der Welt angereist kam. Dazu lesen wir 2. Chronik 9, die Verse 1 und 2. Wer es zuerst hat, kann es zuerst anfangen. Tote Chronik 9, 1 und 2.
Und als die Königin von Saba die Kunde von Salomo vernahm, kam sie mit einem sehr großen Gefolge nach Jerusalem, mit Kamelen, die viel Spezerei und Gold trugen und Edelsteine, und Salomo mit Rätselfragen zu prüfen. Und als sie zu Salomo kam, redete sie mit ihm alles, was sie sich vorgenommen hatte.
Noch zwei? Nur eins. Zwei.
Und der König gab ihr Antwort auf alles, was sie fragte. Und es war Salomo nichts verborgen, was er ihr nicht hätte sagen können.
In diesem Buch des Predigers erleben wir, wie Salomo, der weit von Gott entfernt ist, seine Experimentierreihe unter der Sonne präsentiert. Ein Mensch unter der Sonne aber ist ein völlig anderer als ein Kind Gottes, das unter dem Segen Gottes steht, wie in Epheser 1, Vers 3, der uns gesegnet hat mit allen geistlichen Segen im Himmel durch Christus. Also es geht hier wirklich um den Menschen, der unter der Sonne läuft. Vers 2. Es ist alles ganz eitel, sprach der Prediger. Es ist alles ganz eitel. Diese These des Predigers lautet: Alles menschliche Streben ist nichtig. Nachdem sich Salomo als Autor des Predigerbuches zu erkennen gegeben hat, betont er jetzt mit großem Nachdruck, dass alles ganz eitel ist. Im Hebräischen wird an dieser Stelle fünfmal das Wort Hebel, nichtig, verwendet. Viermal ist dieses Wort an dieser Stelle, fünfmal das Wort Hebel verwendet, viermal ist dieses Wort Teil einer hebräischen Superlativkonstruktion. Das ist also ein besonders in der Grammatik erhöhter Bedeutungsfaktor. Eine Superlativkonstruktion kennt man auch von der Mathematik, wenn man eine Zahl potenziert. Also wenn man jetzt zum Beispiel mal 2 mal 5, das ist das Gleiche, nennt man Superlativkonstruktion, wenn man etwas verdeutlicht oder verdoppelt. Die in manchen Bibelübersetzungen als Eitelkeit der Eitelkeiten wiedergegeben wird. Also der Verfasser dieses Buches hat von der Eitelkeit der Eitelkeiten gesprochen. Also das Streben des Menschen ist die Eitelkeit der Eitelkeiten.
Sinnlosigkeit hochziehen.
Hochziehen, ja. Also es gibt keine größere Sinnlosigkeit wie das Streben des Menschen. Wie in der Einleitung bereits festgestellt wurde, hat der Verfasser diesen Ausdruck immer wieder verwendet, um hervorzuheben, dass dies oder jenes wertlos, bedeutungslos oder vergänglich ist. Hier bezieht sich nun der Ausdruck auf die Gesamtheit des menschlichen Strebens, wie aus Vers 3 und dann aus der Argumentationsweise des Predigers im ganzen Buch hervorgeht. Im Buch der Sprüche Salomos finden wir Juwele der Weisheit. Also das, was wir vorher behandelt hatten, die Sprüche Salomo, da finden wir Juwele der Weisheit. Im Buch des Predigers bekommen wir kleine Steine, allerdings nicht von Weisheit, sondern von Dummheit. Und im Hohelied, das dann danach kommt, finden wir dann die Liebe als Thema. Weisheit, Dummheit und Liebe. Und Salomo war auf allen drei Gebieten ein Experte. Er wusste, wie er den Narren spielen musste. Er war in seiner Regierungsgeschäften weise, und das Thema Liebe ist wieder eine ganz andere Geschichte. Obwohl Salomo der weiseste Mensch war, hat aber kein anderer den Narren besser verkörpert als er. Salomo ist und bleibt uns von daher ein Rätsel. Er ist das Paradoxon, also das Entgegensätzliche der Heiligen Schrift. Der weiseste Mann war gleichzeitig wohl auch der größte Narr. Und das wird uns auch das Buch Prediger nach und nach offenbaren. Also er gibt es sogar selber zu. Die Aussage in diesem Buch, alles ist eitel, bezieht sich auf ein Leben ohne Gott. Denn sie beschreibt den Menschen, der sich unter der Sonne bewegt und der versucht, dem Leben etwas Gutes abzugewinnen. So werden wir im Folgenden einen Menschen und seine Experimente betrachten. Wir werden sehen, wie er versucht, etwas Lebenssaft aus dem trockenen Gestein seines irdischen Daseins herauszupressen. Ja, zum Abschluss lesen wir noch den Vers 3. Was hat der Mensch für Gewinn von all seiner Mühe, die er hat unter der Sonne? Dieses Wort wird unter der Sonne gesagt, also nur aus der Sicht des Menschen gesprochen. Es ist nicht Gottes Sichtweise, die uns hier offenbart wird, denn Gott ist da drüber, noch viel weiter. Salomo begründet also seine These, indem er zunächst ganz allgemein feststellt, dass dem Mühen des Menschen nicht von Dauer ist. In einem Gedicht beschreibt er das beständige Werden und Vergehen der Geschlechter. Da kommen wir dann in der nächsten Bibelstunde drauf, in Vers 4. Und den endlosen Kreislauf des Naturgeschehens, die Verse 5 bis 7. Dieser Abschnitt beginnt von daher mit einer rhetorischen Frage, Vers 3, und endet mit einer poetischen Schlussfolgerung in Vers 8 bis 11. Auf die These in Vers 2 folgt eine rhetorische Frage, auf die eine negative Antwort erwartet wird. Dieses Stilmittel bedient sich Salomo des Öfteren, wenn er deutlich machen will, dass der Mensch keinerlei Gewinn von seiner Mühe hat. Also er gibt sozusagen die Antwort schon vor. Das hebräische Wort für Gewinn, Yitrön, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, Gewinn, das ist also im Hebräischen ein oft benutztes Wort, das in keinem anderen Buch der Bibel vorkommt, findet im Predigerbuch an 7 Stellen Verwendung. Also sonst nirgendwo in der Bibel, aber im Predigerbuch wird das Wort Gewinn an 7 Stellen herausgeholt. Dieser Ausdruck bezieht sich im wörtlichen Sinne auf das, was übrig geblieben ist. Also Gewinn ist immer das, was unterm Strich bei rauskommt. Das heißt Gewinn oder Profit im übertragenen Sinne auf das, was vorteilhaft oder von Nutzen ist. Obwohl er manchen Dingen einen höheren Wert bescheinigt als anderen, zum Beispiel zieht er das Licht der Finsternis und die Weisheit der Torheit vor, wo wir dann im 2. Kapitel drauf kommen, vertritt der Prediger Salomo die Auffassung, dass im Grunde genommen alles menschliche Streben nutzlos ist. Die Redewendung unter der Sonne kommt im Predigerbuch insgesamt 29 Mal vor und sehr oft im Zusammenhang mit der Arbeit und Mühe des Menschen unter der Sonne. Und so stellt Salomo die Behauptung auf, menschliches Schaffen erbringt am Ende keinen Gewinn. Gibt es dazu Fragen oder Anregungen?
Ja, ohne Gott, ne? Also wenn wir Gott mit einbeziehen, dann macht das alles schon wieder Sinn. Ne? Wenn er hier sagt, unter der Sonne, dann wird er gemeint, eine rein irdische Perspektive. Ne? Ich klammer Gott aus und versuche es ohne ihn. Aber wenn ich für Gott arbeite, dann bekommt es zum Beispiel schon wieder sehr viel Sinn, ne? Und sehr viel Wert. Weil ich auch eine ewige Perspektive gewinne. Kolosserbrief heißt, alles was er tut, tut als dem Herrn und nicht dem Menschen, und er wird uns auch belohnen dafür. Und
also es gibt dieses Wort Gewinn in verschiedenen Bereichen der Bibel, im Neuen Testament, im Alten Testament, wo es thematisiert wird. Also hier wird es ja im Buch Prediger sogar wörtlich in den Mund genommen, aber das Wort Gewinn unter verschiedenen Bedeutungen gesehen, zum Beispiel im Neuen Testament hat Jesus in verschiedenen Gleichnissen auf diese Art von himmlischen Gewinn abgesprochen oder hat darauf hingewiesen, zum Beispiel dem treuen und dem faulen Knecht oder halt eben andere Beispiele, wo Menschen halt eben Reichtümer im Himmel ansammeln können oder wo sie zum Beispiel um ihren Gewinn, den sie haben, nicht Angst haben müssen, weil sie einen anderen dafür bekommen, wie es zum Beispiel beim reichen Jüngling, der alles hergibt. Hergeben kann. Gewinn und Verlust fängt schon an, im Endeffekt, oder vielmehr der Gewinn, der eigene Gewinn oder der Gewinn mit Gott fängt schon an mit Kain und Abel. Wenn man das ins Alte Testament zurückblickt, war im Endeffekt beide bemüht, ein Opfer für Gott zu erstellen. Nur hatte der eine das Opfer mit Gott gemacht und der andere hat es für sich gemacht. Dadurch entstand die Eifersucht und nachher der Brudermord. Also der eine Bruder hat auf Gott geguckt, Gott hat das Opfer erkannt. Das heißt, der Bruder hat das Opfer Gott gewidmet, während der andere Bruder es im Endeffekt sich selber gewidmet hat und frustriert war über den mangelnden Erfolg, weil Gott das nicht so angeguckt hat, wie es halt eben bei dem anderen Bruder war. Dass es natürlich dann gleich schicksalhaft in einen Brudermord geendet war, ist natürlich auch ein Schicksal, was sich durch die Bibel zieht. Also immer diese Eifersucht, der Neid, das nicht sich Gott nähern und im Endeffekt auch erkennen, wie nichtig das ist, was ich tue. Das behandelt hier Salomo genauso. Im Endeffekt befriedigt es nicht. Also ein Gewinn ohne Gott ist kein Gewinn, weil er zerrinnt wie in einer Sanduhr. Er läuft durch und ich habe nichts in der Hand. Wenn ich später mal, wie es der reiche Kornbauer gemacht hat, dann sagen kann, meine Scheune ist voll. Liebe gute Seele, du hast ausgesagt, jetzt, und Gott sagt jetzt, du nah. Da kommt auch wieder dieses Wort Nachfahr. Heute Nacht werde ich deine Seele fordern. Dann weiß man, was ist Gewinn? Was bringt dieser Gewinn? Was bleibt davon hängen? Ich habe mal im Krankenhaus erlebt, da war ein Mann in den letzten Zügen gelegen und die ganze Verwandtschaft hat sich nur um das Testament am Krankenbett gestritten. Ja. Nur gestritten darum, wer was kriegt. Klavier war da, was nicht, ein Haus mit Klavier, mit Gemälden. Und der Mann lag also in der Mitte tot und bleich und musste sich also die Diskussion von diesen Herrschaften rundherum, ein Notar war noch mit dabei und ich bin durch Zufall in dieses Zimmer gekommen und habe dann erstmal die Versammlung mit Stationsleitung und Arzt aufgelöst und gebeten darum, der Mann ringt um sein Leben, lassen Sie den in Frieden gehen. Weil dem war selber klar, er geht. Also ein Mensch, der dem Tod entgegensteht, der weiß, dass er dem Tod entgegensteht. Der braucht nicht noch die Leute drumherum mit Wattenschildern wie auf der Straße Vorfahrt beachten und dann halt sich noch Gedanken machen, denn ihm ist im Endeffekt zum Schluss nur ein einziger Moment übrig geblieben und das ist die Entscheidung, habe ich mich für Jesus entschieden oder nicht. Und das ist die Entscheidung auch, was ist im Endeffekt im Leben wertvoll, was bleibt zurück. Und das ist halt eben auch so ein Spiegel jetzt von diesem Buch Prediger. Was bedeutet für Salomo eitel? Was könnte das für den bedeuten? Denn er hat dieses Buch ja nicht mittendrin geschrieben, sondern ziemlich am Ende von seinem Leben. Also in einer Phase, wo er ja erkannt hat, dass das, was ihm war, mit diesen fremden Götzen, wo er überall auf den Hügeln gebaut hat, mit den vielen Fremdweibern von irgendwelchen Völkern, mit dem ganzen Reichtum. Er musste ja erstmal Reichtum haben, bevor er das Buch geschrieben hat, weil er hat ja im Buch geschrieben, dass er unheimlich viel Reichtum hat. Also das war in der späteren Zeit, wo der Salomo erstmal diesen Reichtum hatte. Also das heißt, das ist so ein Resümee, das er getroffen hat. Also es ist einerseits für den Menschen, der jetzt Jesus sucht oder Gott sucht, interessant, weil er dann auf diese Sachen kommt, was habe ich bisher in meinem Leben erlebt? Bringt mich das dahin? In meinen Augen, ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber halt eben auch für einen Menschen, der das Resümee hat, vielleicht sogar von den Toren der Ewigkeit. Und ich sage, was habe ich denn jetzt im Leben erreicht? Was ist denn von dem Leben? Das kommt ja nachher in den ganzen Kapiteln, zum Beispiel Leben angesichts des kommenden Alters. Salomo hat es nicht geschrieben, wo er noch jung war. Oder Leben angesichts des Todesschicksals, weisen also viele Kapitel darauf hin, das war so ziemlich zum Schluss. Das ist vielleicht eine von den letzten Worten, die er gebracht hat. Vielleicht hat er sogar am Sterbebett gesagt, alles ist eitel. Viele Menschen beenden ihr Leben ja mit einem Hauch oder mit einem Wort. Mit was hat Salomo, das wissen wir nicht, sein Leben beendet? Und da kann ich mir vorstellen, da ist ihm vielleicht so einiges gedämmert, alles ist eitel. Vielleicht wollte er auch seinen Kindern irgendwo eine Botschaft mitgeben und sagen, hört mal zu, da in diesem und jenem Weg, da ist es vielleicht nicht so gut, haltet euch mehr an Jesus. Oder Jesus war ja noch nicht da, haltet euch mehr an Gott und an die Gebote. Das so als tieferer Grund. Aber die Idee ist schon mal gut für einen Menschen, der Jesus nicht kennengelernt hat. Er schreibt fast alle Sachen im Buch der Prediger, die im Leben so irgendwo Berührungen sind, wo man dann sagen muss, ist es für mich die Erfüllung? Es war ja in diesen wenn Sie in diesen Kurs, wo man bei dem Brambilla, bei dem Herrn Brambilla, genau, jetzt komme ich wieder auf den Namen, wo mir halt das gelernt hat mit der Evangelisation, über die 10 Gebote. Manuel Brambilla aus Nizza, glaube ich, wenn ich richtig noch erinnere, hat ja gesagt, dass im Endeffekt jeder Mensch an diesen 10 Geboten zu messen ist. Jeder Mensch kann sich selber zum Maßstab nehmen, ob er jetzt in diesem Bereich irgendwo ein Defizit hat oder ob er da nicht weiterkommt oder ob da Vergebung notwendig ist. Und das ist im Endeffekt eine Sache, die kommt hier in dem Prediger auch drin vor. Das ist nichts anderes. Also er selber oder die Person selber muss sich halt immer wieder abgleichen, muss den Spiegel zu Gott suchen. Und Manuel Brambilla hat gesagt, man kann, ob es Zeugen Jehovas sind, ob es Buddhisten sind, alle mit diesen 10 Geboten erreichen. Weil es ist überall universell gültig. Genauso wie das Wort Gottes universell gültig ist, kann man diesen Menschen mit erreichen. Und da wollte ich euch auf jeden Fall Mut machen, wenn ihr Menschen begegnet, die diese Probleme haben, im Einzelnen wie im Buch der Prediger oder im Gesamten, da hat man gute Anknüpfungspunkte unter der Sonne und die Nichtigkeit des Seins und was eigentlich Gott gibt, wie Gott halt erfüllen kann und was einem Gott halt eben gibt. Jetzt habe ich aber genug geredet. Habt ihr noch irgendwelche Anregungen oder Fragen zu dem bisher Gehörten?
Du hast gesagt, also den Prediger als Steine der Dummheit oder Torheit. Ne? Also
ja.
Das waren die Sprüche als Juwelen, Steine der Juwelen. Ne? Mhm. Und das Torheit und die Poli, der Liga.
Im Buch der Sprüche, Salomos, finden wir Juwele der Weisheit.
Ja, Weisheit.
Und das ist sogar in fast allen Kulturen.
Nee, aber ich gehe jetzt auf den Prediger.
Im Prediger bekommen wir kleine Steine, allerdings nicht von Weisheit, sondern von Dummheit.
Genau, Dummheit. Wobei ich empfinde den Prediger doch Perlen der Weisheit drin.
Wenn man ihn im Lichte von Gott sieht und von Jesus, dann hast du recht. Nur wenn er aus sich heraus sieht, dann spiegelt es das wieder, wo er steht. Also wo dieser Mann, der das geschrieben hat, steht, was er für Erfahrungen gesammelt hat unter der Sonne. Das Problem ist ja, er schreibt ja von sich unter der Sonne. Also es bedeutet, er selber hat diese Erfahrungen gemacht und er musste erleben, dass alles eitel ist, dass alles nichtig ist, was ihm persönlich widerfahren ist oder was er getan hat.
Ja, aber das kannst du doch auch als Christ so sagen.
Verstehe ich kann als...
Ich auch sagen, es ist wirklich alles eitel.
Im Nachhinein, aber während...
Das ist richtig, ich kann als Christ...
Ja, nett, aber darum meine ich ja gerade, ist, weil er das...
Ja, es ist richtig, weil er als Christ kann ich sagen, ich habe das damals, das war die größte Dummheit, die ich begangen habe. Und jetzt bin ich schlauer, ich habe mich zu Jesus bekommen und Jesus hat mich geführt. Was ich befürchte, aber ich kann es halt nicht nachweisen, weil das sind ja gesammelte Worte von ihm, dass viele Worte waren, wo er schon am Sterbebett war. Und dass er das zum Schluss seinen Kindern, das ist zum Beispiel Mose, hat es ja auch gemacht, bevor er gestorben ist, hat er, viele haben Jakob, die haben noch zum Schluss ihre Weisheit den Nachkommen weitergegeben. Dass er bestimmte Weisheiten hatte, die ihm plötzlich klar war, das waren die gröbsten Dummheiten, die ich begangen habe. Also von daher meine ich das als Kugeln der Dummheit, ist nicht bedeutend, dass es nicht weise ist, das zu lesen. Aber es bedeutet halt das Schicksal des Einzelnen, der das halt durchmacht. Bedeutet, es sind immer wieder Steinchen, an denen er hängen geblieben ist, wo er sich dran gestoßen hat, wo was nicht gelaufen ist, wo er sich nicht erfüllt hat. Zum Beispiel, er hat keine Erfüllung bekommen. Man muss sich ja vorstellen, ein immenser Reichtum, was der Mann ein Reichtum hat. Also wenn man das durchliest, was der angehäuft hatte an Reichtum der Salomo. Und es hat ihm im Endeffekt keine Zufriedenstellung. Also der Mann muss im Endeffekt einen Großteil seines Lebens unbefriedigt herumgelaufen sein. Da hat ihm die Weisheit das nicht gebracht.
Trotzdem wäre es traurig, wenn das seine letzten Worte gewesen wäre.
Ja, ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht.
Es hat noch gereicht.
Gerade weil er doch um ein gehorsames Herz gebetet hat und um die Herzen gekriegt. Und noch viel mehr.
weiß nicht, wenn wir die Geschichte lesen, dann war er ja am Ende seines Lebens, haben ihm diese ganzen ausländischen Frauen, die er da genommen hat, haben ihn ja eigentlich zum Götzendienst verführt. Ne? Und man nimmt an, dass er eben das Hohelied als junger Mann geschrieben hat, ne? Liebe die erste Frau, die wahre Frau, ne? Die Liebe seines Lebens, und dann die Sprüche so in seinem Mittelalter als ja, weiser Mensch, und dass er dann Prediger gegen Ende seines Lebens geschrieben hat, wo er eben so diese Zeit hatte, wo er von Gott gefallen ist, oder zumindest ohne den wahren Gott probieren wollte. Also ich weiß mir nicht, ob er zurückgekommen ist oder nicht.
Also das war ja das, was ich vorher mit dem zum Ausdruck gebracht habe, für mich ein großes Rätsel und ein großes Paradoxon. Also so ein weiser Mensch, der im Endeffekt so viel in meinen Augen Dummheiten begangen hat.
Also oft in der Bibel, der Samson, ne, ist ja dasselbe, ne, der war von Geburt an erfüllt mit dem Heiligen Geist. Und ich meine, wie blöd war der mit der Delilah, ne, wie oft muss er sich belügen lassen, ne, bis es dann nicht schnallt. Das. Aber okay, der war
letztendlich. Und das ist halt auch, für mich ein Zeichen, dass Gott halt die Weisheit dem Salomo gegeben hat. Aus sich heraus hat er die nicht gehabt. Und Gott hat ihm im Endeffekt vielleicht eine Gnade damit getan, dass er diese Weisheit noch weitergeben konnte. Für mich wäre es sogar noch schlimmer gewesen, er wäre völlig dumm gestorben und es hätte keiner davon erfahren. Hat gesprochen. Also dass vielleicht die Nachkommen das noch mitbekommen hat, dass es jetzt vielleicht auch in der Bibel steht und dass sich jeder Mensch Gedanken drum machen kann, wie kann ich mich davon entfernen, von diesen Dummheiten, wie kann ich das vermeiden oder wie kann ich Gott näher kommen, dass das als Geschenk auch da ist.
Hat er den Sprüchen gesagt, na, der Anfang der Gottesfurcht oder der Anfang der Weisheit ist die Gottesfurcht. Ne? Und dann ist er selber, ich meine, das ist eine Warnung für uns oder so, ich meine, ein Mensch kann sehr viele Erfahrungen mit Gott machen und irgendwann doch, also erleben wir ja auch, ne? Menschen, die lange Zeit mit ihm gehen und dann plötzlich irgendwie gleichgültig werden oder abgelenkt werden und es dann versuchen, ohne ihn zu probieren. Und
das kann jedem passieren, das kann mir passieren.
Das kann jedem passieren.
Also. Weil einer, der hatte halt die Möglichkeit.
Ich kann nicht sagen, mir kann es nicht passieren.
Wir denken das uns
ist
halt,
ja, das ist zum Beispiel eitel.
Ja. Wir können uns denken, wir versäumen das, oh, wenn ich nur das hätte, dann der Salomo kann sagen, ja, ich hatte alles und es ist nichts. Ne? Es hat nicht das gehalten, was es versprochen hat.
Also ich denke, man kann wirklich darum beten, Gott bewahre mich vor Eitelkeit und vor ja, Blindheit, dass ich halt plötzlich wieder blind werde. Das, was ja der Widersacher, der Teufel immer will, ist, dass man vom Weg abkommt. Das Beste, wie man vom Weg abkommt, ist, wenn man nicht mehr den Weg sieht. Ich denke, da kann uns das Wort auch helfen, dass man vielleicht wach wird oder wachgerüttelt wird. Und es pickt vielleicht an jeder Ecke von einem persönlich, wo bin ich denn schon auf dem Weg zur Dummheit oder wo halte ich mich da im Endeffekt in der Nähe von Jesus.
Es ist sehr wichtig, dass man sich geistlich ernährt.
Und es geht um Beziehung mit Gott letztendlich. Ne?
Ja, meine ich.
Also das ist das Problem. Ne? Du kannst halt sehr weise sein. Und ich denke, das kann schon einem Gläubigen passieren, ne? Dass man weiß alles, ja. Man lebt ja seit zig Jahren als Christ. Ne? Ja, und genau. Es kriegst du diesen Automatismus, diese Religiosität. Und
ja.
Ja, ich brauche Gott nicht mehr so, ne? Ich suche ihn nicht mehr so, sondern ich bin halt
oder ich weise alles im Griff.
Ich habe ja alles irgendwie und das kann oft sehr so subtil passieren. Ja. Ich weiß nicht, ich kenne es auch aus meinem Leben, ja, so Zeiten, wo du merkst, oh, jetzt bist du aber nicht mehr von ihm abhängig oder so verzweifelt, oh, ich brauche dich. Du denkst, oh, ich habe es irgendwie, läuft es gerade so und ich habe es im Griff und ich habe meine Erfahrung und meine Weisheit und
also ich habe
bist du so wie ein Zug, der noch auf den Gleisen dahin gleitet, aber wo die Maschine schon lange aus ist, wo die Kraft eigentlich nicht mehr kommt. Und dann bist du dann gegen die Wand fährst und merkst, ach, Hilfe her, ich brauche dich doch. Ne?
Ja, ich war sehr betroffen, wie ich in der Bibel das erste Mal das Wort Lauheit gelesen habe. Das hat mir Angst gemacht. Da habe ich mich selber geschüttelt, habe gesagt, oh Herr, lass mich da nie hin. Also das ist auch so dieses Gefühl, plötzlich nicht mehr so nah an Gott zu sein. Also das hat mich dann immer bewogen, noch tiefer in die Bibel reinzulesen.
Ich denke, wir haben Hoffnung für den Salomo, nachdem er den Schluss ja geschrieben hat von dem Buch. Vielleicht doch die Kurve noch gekratzt.
Ja.
Und deshalb brauchen wir auch die Gemeinschaft und die Geschwister, die dann ein Jahr sehen und beobachten und merken, wenn irgendwas irgendwie.
Ja, ne? Ja, Hebräerbrief, ne, ist ein Schutz. Ne? Sagt, lass uns das Zusammenkommen nicht vernachlässigen, weil dadurch sind einige gestrauchelt eigentlich in ihrem Glauben. Ne?
Ja, wenn man sich nichts sagen lässt. Alles abfahren ist. Ja. Auch alles.
Sehr aktuelles Buch.
Ja, dann danke ich euch für eure Aufmerksamkeit.
Danke.
Dann wollte ich noch mit euch zusammen beten. Herr Jesus, ich danke dir für dieses neue Buch, was wir jetzt durchnehmen. Prediger. Und das ist sehr spannend. Es ist auch toll, die Gespräche heute Abend, dass wir so viele Gedanken gemeinsam teilen können. Aber du bringst uns doch immer wieder zu dir. Du bist der Mittelpunkt. Und hast jetzt auch diese Bibelstunde gesegnet, dass wir auf dein Wort hören. Darum segne ich jetzt auch jeden Einzelnen. Gehe auch mit ihm nach Hause und hilf ihm da auch persönlich, nicht laut zu werden, sondern immer wieder dir nachzufolgen und nah bei dir zu sein. Dafür danke ich dir. Amen.